So, jetzt haben wir es. Ein bisschen was für die Infrastruktur getan. Jetzt kann es losgehen. Ja, Mann, da sind wir ja schon wirklich schwungvoll gestartet. Hab gerade gedacht, Mensch, eigentlich wäre es schön, mit euch jetzt weiterzumachen. Aber Predigt, Gottes Wort ist natürlich auch nicht schlecht. Hoffentlich auch gut. Ich hoffe, dass Gott heute zu dir spricht, dass er diese Predigt, diese Zeit jetzt gebraucht für dich. Heute soll es mit der Predigtreihe weitergehen, beziehungsweise der dritte Teil von drei soll jetzt kommen, die Vision Gottes. Die Vision Gottes. Ostern, die Vision Gottes und heute und du. Gott hat was auf dem Herzen. Wenn wir die Bibel lesen, ist das nicht einfach nur eine Geschichte, Gott hat was getan und ist unterwegs, dann müsste die Bibel, was ich wahrscheinlich aus 200.000 Bänden bestehen, weil er über die Jahrtausende, über den Globus an so vielen, vielen, vielen Stellen und mit so vielen Millionen von Menschen gehandelt hat. Die Geschichte Gottes ist noch so viel größer und umfangreicher natürlich, weil er Gott ist mit den Menschen, als wir es in der Bibel lesen. Aber das, was wir wissen müssen, das, was das Heilsrelevante ist, was alle dieser Menschheit wissen müssen, das steht in der Bibel. Und die Bibel zeigt uns eine Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dahinter steckt das Herz Gottes, das eine Vision, einen Plan mit den Menschen hat. Eine Sehnsucht Gottes auch mit den Menschen. Und bevor ich jetzt in diesen Teil reingehe, Gottes Vision und du, weil die Frage ist dann auch immer, was macht es mit dir? Was bedeutet es für dich? Was ist deine Antwort? Was mache ich damit? Und jetzt schaue ich mal zurück kurz in die beiden ersten Teile. Und wir schauen mal die erste Stelle, die diese Predigt bestimmt hat, den ersten Teil war Römer 5, Vers 1. Eine kurze, aber herrliche Beschreibung dessen, was Jesus auch für uns getan hat. Ich sage auch, weil wir gemerkt haben, es ist mehr. Aber hier der Anfang. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott rettet Menschen. Gott rettet Menschen, der sich zu ihm bekehrt, der ihn annimmt als diesen Retter und glaubt, ja, dein Werk, was du getan hast, Jesus am Kreuz, das ist meins, das nehme ich an. Und du bist die Person, an der es liegt. Dein Opfer und dein Freispruch, durch dich bin ich gerecht. Und Gott, der rechtfertigt, der rettet. Und der dann Frieden mit den Menschen gemacht hat, Frieden mit dir gemacht hat. Gott hat sich durch Jesus mit dir versöhnt. Und auch wenn es nicht gut läuft und auch wenn du es wieder verbockst und auch wenn Sünde aufkommt und so, Gott ist versöhnt mit dir. Du bleibst mit ihm verbunden. Dieser neue Bund in seinem Blut bleibt bestehen. Dieser neue Bund bleibt bestehen. Als wir diese Predigtreihe gestartet haben, gab es ein ganz wundervolles Bild in diesem Gottesdienst. Und Jesus hat ja auch immer wieder mit Gleichnissen gearbeitet. Und so tut Gott es auch weiter, dass er unser Leben, dass er die Schöpfung gebraucht, etwas zu zeigen und dann daran etwas deutlich macht durch ein Gleichnis, das etwas verdeutlicht. Und so war es auch in diesem Gottesdienst, dass der Herr, glaube ich, ein Gleichnis eingebracht hat. Oh, können wir ein bisschen weniger Licht? Kriegen wir ein bisschen weniger Licht hin, dass wir es ein bisschen deutlicher sehen? Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs sehen. Ich beschreibe es mal ein Stück. Muss mal gucken, dass ich mich hier nicht langlege. Das wäre auch, ich meine, ihr habt dann euren Spaß, aber ich nicht, ne? So. Okay. Also, wir sehen hier eine Hand. Ja, wir sehen eine Hand. Wir sehen ein kleines Küken. Und daneben ist eine 1-Euro-Münze. Eine 1-Euro-Münze. Dieses kleine Küken, frisch geschlüpft, ne? Es ist dem Frühstücksei von Rainer entgangen, ne? Und auch dem Plastiklöffel, ne? Ein ganz kleines Küken, wirklich klein, weil ihr wisst, eine Euro-Münze ist wirklich nicht groß, ja? Genau. Und wer es ein bisschen scharf sehen will, da sieht man es auch nochmal auf unserem Rückbildschirm, ne? Da sieht man es ein bisschen schärfer. Es sieht noch ein bisschen kläglich aus, das Küken. Und noch nicht so ganz stark, aber so geht es ja nun mal los. Sieht bei uns Menschen ja nicht anders aus. Und dieses Ungeschützte, dieses Verletzbare des Kükens ist so lange kein Problem, solange es nicht alleine ist. Denn so ein Küken soll ja in einem Nest sein und soll bei der Vogelmutter sein und so kümmert sich's darum. Und wie gesagt, es ist ein Gleichnis. Wir starten, gehen jetzt nicht in die Vogelkunde. Ja, es ist ja ein Gleichnis. Und so ist es auch mit uns, wenn Jesus uns rettet, dass wir als Christen klein anfangen. Noch sehr verletzbar und noch ganz am Anfang vieles noch nicht wissen, aber dann hoffentlich nicht allein sind. Hoffentlich nicht allein sind. Und so ist es der Anfang und was Gott schenkt. Und in diesem Bild steckt dann auch ganz viel von gewollt, geliebt und vor allen Dingen auch von Zukunft. Dieses kleine Wesen, in diesem Bild steckt auch ganz viel Zukunft. Oder wenn wir es auf uns Menschen übertragen, so ein Baby ist ja nicht, wird immer ein Baby bleiben, sondern Zukunft. Da ist etwas drin, was werden soll. Zum Beispiel so, wenn es dann größer ist, dass es ein schöner Vogel wird, ich finde es auch ein Stück prächtig, und in einer ganz anderen Freiheit, ganz anderen Fähigkeit, auch zur Eigenständigkeit, der fliegen kann und der auch dadurch ein ganzes Stück geschützt ist. Ich war vor einiger Zeit mit unserem Hund unterwegs und sie war nicht an der Leine. Und dann sah ich da so ein paar Vögel, die da sahen, oder einen Vogel, der da war, und der war auch nicht so richtig aufmerksam, aber unser Hund hatte diesen Vogel gesehen. Und ich dachte, oh nein, weil ich merkte dann schon, und dann passierte es auch, dass sie dann langsam zügig dorthin ging zu diesem Vogel, und plötzlich kam es mir, Alter, wie egal. Der fliegt kurz einen Meter, zwei, drei Meter hoch, und dann ist die Sache weg. Und wenn er mal kurz muss, hoffentlich kriegt sie es dann nicht auf den Kopf. Der Schutz durch Fliegen und so, durch Flügel, da wird das Kleine wird stark. Steckt auch ein ganz starkes geistliches Bild drin. Wie viele geistliche Probleme können wir lösen, wenn wir einfach an Höhe gewinnen? Wenn wir einfach an Höhe gewinnen. Wenn wir auf Jesus schauen und im Glauben ein Stück höher bekommen. Plötzlich sehen die Dinge anders aus und sie haben gar keine Relevanz mehr und können relativ souverän dann sein. So soll es weitergehen. Jesus lässt uns wachsen. Jesus heilt uns, er ordnet unser Leben. Wir kommen auch, wie wir es jetzt im Gleichnis hier sehen mit diesem Vogel, wir kommen ein Stück weiter. Und das hat sich in der zweiten Predigt ausgedrückt mit diesen zwei Bibelstellen und vor allen Dingen Kolosser 1, Vers 27. Ich nehme jetzt nur diesen Kernvers. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, dem Menschen an sich, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Der neue Bund, das neue Testament, denn Testament heißt ja Bund, ja, ist mehr als Vergebung. Vergebung geht in den ersten Kapiteln der Bibel schon los. Es sind noch gar nicht viele Menschen am Start von der Menschheit, schon passiert leider der erste Brudermord. Und Kain, der ein Mörder ist, bekommt Gnade von Gott, als Kain sich vor Gott bürgt. Ganz, ganz früh in der Bibel lesen wir das. Und dann ist es ein König David oder auch andere, die Vergebung Gottes bitter, bitter brauchen. Und Gott zeigt sich als ein Gott von Liebe, von Barmherzigkeit, von Gnade, gewaltig und herrlich, schon im Alten Testament, dass man auch in den Psalmen und an vielen anderen Stellen, wie Gott deswegen zu Recht auch angebetet wird. Gott offenbart sich von Anfang an schon als ein Gott der Vergebung. Dass Gott vergibt und barmherzig ist, ist nicht die Neuerung im Neuen Testament. Im Neuen Testament kommt das perfekte Opfer, das Jesus leistet, kommt aber vor allem der Gottessohn selber und kommt, und das kennt das Alte Testament nicht, Christus in uns. Und später, deswegen ist Pfingsten auch so wichtig, dass dann der Heilige Geist, dass Jesus, dass Gott im Heiligen Geist in den Menschen wohnt, die zu ihm gehören. Dort Heilung tut, Leitung tut, Trost tut, Gaben hineinbringt. Das Neue Testament ist nicht nur eine Verbesserung und Erneuerung des Alten, es ist wirklich neu. Es baut auf das Alte auf, aber es ist wirklich neu und herrlich, dass Gott auch einen anderen Menschen schafft. Und das kommt zum Beispiel hier durch Galater 5, Vers 22, 23. Im Galaterbrief wird dann erzählt, dadurch, dass der Heilige Geist in uns ist, geschieht eine Frucht. Dadurch, dass Gott in uns ist, wird der Mensch verändert. Das Frucht hervorgebracht wird. So heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. In älteren Übersetzungen steht da dann auch Keuschheit. Kurz, auch mit seiner Sexualität in guter Bahn unterwegs zu sein. Was bedeutet das für ein Leben? Wenn Güte, wenn Treue, wenn Freude, Freundlichkeit in deinem Leben ist. Wundervoll. Das ist das Neue, was Gott hervorbringt, unter anderem im Neuen Bund. Und wir stellen fest, das ist zwar natürlich grundsätzlich schön für einen selber, aber diese ganzen Größen sind natürlich auch extrem auf Beziehung ausgerichtet, ne? Und so geht es praktisch weiter und wir kommen jetzt heute zum dritten Teil der Reihe, dass wir mal schauen, wo soll das denn eigentlich hinlaufen? Eben, dass wir nicht alleine bleiben, sondern Gott hat den Menschen immer in Gemeinschaft gedacht, untereinander, dass der Mensch in Gemeinschaft ist. Ganz am Anfang geht es ja schon los, Adam, ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sofort zwei und dann wäre es natürlich auch gut mehr. Der Mensch untereinander, aber der Mensch vor allen Dingen auch mit Gott. Steht in der Bibel geschrieben, Gott ist Liebe. Was ist Liebe, wenn sie kein Gegenüber hat? Ich meine, Gott ist ja auch schon dreieinig unterwegs und ein paar Engel gibt es auch noch, aber die ganze Bibel ist nicht zuerst eine Geschichte von Gott mit sich selbst oder Gott mit den Engeln, es taucht auf, es ist vor allen Dingen die Geschichte in der Bibel, die uns erzählt wird, Gott und die Menschen. Und der Ruf, Mensch, komm zu mir, lebe mit mir. Diese Verbindung und vor allen Dingen, die sind auch nicht nur einfach nebeneinander, sondern als ich das damals gesehen habe, als wir das am Ostersonntag, war dieses Bild auch da und ich musste mich erst so ein bisschen orientieren, weil ich bin nämlich ein bisschen durcheinander gekommen. Ach nee, hier ist ja sogar ein Pointer drauf, das kann ich ja ganz geschickt machen, wenn man ihn denn richtig da... Genau. Bin ich ein bisschen mit dem Punkt hier durcheinander gekommen. Ich habe das Auge nicht so richtig gefunden irgendwie. Ich dachte, das ist das Auge, das ist so ein bisschen. Und aber dann habe ich es irgendwann gecheckt. Und für mich, als dann mal die Frage, was machen die? Ne? Martina, du hast damals die Gottesdienstleitung gemacht, ne? Wirklich toll. Was machen die? Und mein erster Gedanke war, die geben sich ein Küsschen. Die geben sich ein Küsschen. Dann wurde irgendwie klar, okay, ist wohl doch irgendwie was mit Füttern oder so. Aber jetzt beim genaueren Hingucken, vielleicht ist es auch so ein bisschen gegenseitige Pflege irgendwie. Auf jeden Fall ist da eine Nähe. Ist ein Vertrauen. Ein Miteinander, vielleicht ein bisschen Liebe, ich weiß nicht genau, wie das in so einem Wellensittich aussieht, ne? Aber da ist Verbindung, da ist Liebe. Und das ist das Eigentliche, wo es hinlaufen soll. Wir leben auch in einem Zeitgeist, der unheimlich viel hat mit ich, mich, mir und ich selber, wie schaffe ich das? Wo ist mein Vorteil? Wie klicke ich mir das hin? Und wenn es mir nicht gefällt, klicke ich es eben schnell weg und ich muss es ganz schnell haben und eine unheimliche Ich-Bezogenheit. Und natürlich wirkt das auch auf jeden anderen Menschen, der auch Christ ist, auf Gemeinde, müssen so schauen. Weil Ich-Bezogenheit ist nicht das Konzept Gottes, ist nicht die Identität des Menschen, wie er geschaffen ist, sondern ist aber schädlich für uns und Schlimmeres. Wir sind in Beziehung geschaffen. Und das ist die Vision Gottes. Ja, Jesus geht ans Kreuz und er steht auf. Ja, er versöhnt uns. Aber nicht einfach nur, dass wieder Ordnung im Laden ist. Und dass es wieder passt und irgendwie muss ja mal einer aufräumen. Sondern er hat ein größeres Ziel dahinter, damit wir wieder beieinander sein können. Gott mit Menschen miteinander versöhnt in Frieden sein kann. Und auch natürlich Menschen. Wie gewaltig ist es, wenn Gott in der Beziehung von zwei Menschen ist, welche größere Möglichkeit ist es, dass sie miteinander zusammen sind. Was ist deine Vision? Was glaubst du, was Gottes Vision ist oder womit lebst du vielleicht? Ganz viele Menschen leben damit, okay, Christ sein, die Gebote, sollte man sich schon ein bisschen dran halten, müssen auch gucken, damit das mit der Ewigkeit nicht schief läuft. Hoffentlich reicht es für den Himmel. Hoffentlich. Irgendwie so ein dubioses Hoffen. Aber das ist nicht Gottes Vision. Gottes Vision bist du, dass eure Herzen zusammenkommen. Gottes Vision ist, zusammenzukommen, dass dann was passiert, hier was zusammen zu machen. Auf dieser Erde und nach dieser Erde. Das ist Gottes Vision. Dafür ist der Sohn gekommen. Dafür ist der Sohn gekommen, dass etwas Neues kommt, ein neuer Mensch, ein neues Leben. Das ist das Reich Gottes, wo er König ist und das neu aufrichtet. Rainer, könntest du mal meinen Stuhl da kurz ausbauen und mir hier hinstellen? Das wäre tot. Den bräuchte ich noch kurz. Bisschen verwirrend, aber es muss ja auch mal spannend werden. Und da möchte ich jetzt mal neuer gucken, wenn wir jetzt fragen, genau, danke dir. Wenn wir jetzt fragen, was diese Vision macht, bin ich auf einen Vers gekommen aus Offenbarung 3, Vers 20. Und den lese ich euch mal vor. Da steht es, dass Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das stammt aus den Sendschreiben, aus der Offenbarung, das ist das Sendschreiben an Laodicea, wo ihr sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist erstmal ein ganz wichtiges Prinzip, weil man könnte manchmal denken, Gott wird sein Ding schon machen. Und wenn Gott will, dann wird es in meinem Leben schon passieren. Aber das ist nicht so richtig der Tenor der Bibel. Im Tenor der Bibel scheint es vielmehr so zu sein, dass Gott uns eine Freiheit gegeben hat, einen Willen gegeben hat und dass wir gefragt sind. Und dass wir hier in unserem Herzen eine Klinke haben, eine Türklinke für die Tür unseres Herzens. Und du bist gefragt, öffnest du dein Herz? Und das ist nichts, das ist auch natürlich eine Frage überhaupt, und ob ich mit Jesus anfange, ihm mein Leben gebe und Christ werde, ja, das ist natürlich die erste Öffnung, aber es geht dann weiter, ob wir Jesus unser Herz öffnen, für die einzelnen Bereiche unseres Lebens, für deine Überzeugung, vielleicht dein Herz zu öffnen für das ganze Thema Politik, was sagt Jesus eigentlich dazu? Und dass dann Vergebung reinkommt, Gottes Ratschluss, vielleicht auch Gottesfurcht. Immer wieder erschrecke ich mich, wie, und es ist so üblich geworden, da ist jemand, vielleicht Ministerpräsident in unserem Land, Bundeskanzler oder weiß nicht was, manche Staatslenker auch über den großen Teich hinaus machen es einem manchmal auch nicht ganz leicht und so, okay, aber das ändert nichts an Gottes Wort. Respekt vor Fürsten und Königen zu haben, in Achtung zu leben, ob sie es gut oder schlecht machen. Nicht, weil es doch gut ist, was sie tun, sondern weil Gott gesagt hat, Könige und Fürsten zu achten. Da anstelle seinen Kopf zu öffnen. Oder eben, wo Groll, wo Härte, wo was ich was ist, Unversöhnlichkeit. Sein Herz, okay, Jesus, du darfst daran. Oder wo es mal sehr weh getan hat, man vielleicht sehr enttäuscht wurde, vielleicht seiner Partnerschaft zutiefst enttäuscht wurde. Gucken, vertraue ich Jesus und lasse ich ihn daran. Immer wieder die Frage nach deiner Türklinke, weil Jesus sanftmütig und von Herzen demütig ist. Deswegen gibt es diese Klinke. Und die ist wichtig. Und es ist gut, dass wir wissen, dass wir was mit der Klinke zu tun haben. Jesus kommt nicht einfach ran, zack, und ja, und schau, deswegen er klopft an. Und die Frage ist dann, ob es jemand hört und öffnet. Und dann hineinzugehen und mit ihm zu essen, sagt er. Und das ist Nähe. Wir essen nicht mit jedem. Oder mit manchen, okay, es muss schon mindestens ein Kollege irgendwie sein. Ja, auch wenn du irgendwie in einer Kantine vielleicht bist oder im Café bist, in der Regel setzt man sich nicht einfach neben eine fremde Person und jetzt essen wir mal und sonst irgendwie. Da gehört ein gewisses Vertrauen dazu, eine gewisse Nähe. Und das kann sich dann durchaus steigern, dass man gerade mit jemandem essen geht, der ein Freund, eine Freundin ist. Das bedeutet etwas. Und genauso ist es hier gemeint, ein Ausdruck der Nähe. Und wenn das passiert, wenn es bei dir an der Tür klopft oder meinetwegen auch das Klingeln, sind wir ja meistens nicht an der Tür, an der Türklinke, okay, dann komm rein. Sondern irgendwo sind wir woanders und müssen erstmal aufstehen. Müssen erstmal aufstehen. Das ist mir als ein Bild gekommen und ein Eindruck. Und das ist wirklich ein Wort, was Jesus auch heute Morgen an manche spricht. Ne, wir dürfen sitzen, es ist kein Problem zu sitzen. Aber es wird dann zum Problem, wenn wir nur noch sitzen. Sondern sich aufzustehen und Schritte zu gehen mit Jesus und in dem Fall jetzt auch die Tür zu öffnen. Und vielleicht den einen anzufragen, wo klopft Jesus an die Tür deines Herzens und es ist Zeit aufzustehen. Vielleicht, dass du mit ihm weißt, du bist ein bisschen lasch geworden oder ich werde wieder anders nachfolgen. Oder du hast diese Entscheidung eigentlich noch nie getroffen für Jesus. Dann mach sie heute fest. Jesus, ich lege jetzt mit dir los. Ich lege jetzt mit dir los. Ich mache ganze Sache, ich folge dir nach. Oder die dritte Gruppe. Das Thema Taufe ist für mich jetzt echt dran. Ich höre auf, das nur noch ein theologisches Thema sein zu lassen und überhaupt, was denken denn die anderen? Sonst erst bist du ja gefragt. Gehst du den Schritt der Taufe? Jesus steht da und klopft an. Nicht nur für die Gemeinde in Laodicea, sondern immer wieder. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, das kommt zu unserem Herzen. Zu unserem Herzen. Und die Frage ist, wie sieht unser Herz eigentlich aus? Und es gibt etwas von uns Menschen, dass wir alle ein Herz haben, was mehr oder weniger eine Art von Verhärtung erfahren hat. Weil diese Erde nun mal so ist. Keiner kommt hier einfach nur auf Wolken gebettet mit dem silbernen oder goldenen Löffel, vielleicht auch herrlichen Plastiklöffel, auf die Welt und so. Und dann ist alles gut. Wir alle kriegen irgendwelche Dellen, irgendwelche Brüche, manche Verletzungen. Und keiner kommt ohne das zu Jesus. Am 1. März hatten wir einen Gottesdienst, da kam das in der Predigt auch vor. Ein verhärtetes Herz. Und ich will mal kurz hineingehen, das ist die Geschichte mit Jesus auf dem See. Ich will sie mal kurz lesen. Die Jünger, ne? Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen, ne? Sie sind also auf dem See Genezareth, die Jünger, und dann, sie sahen aber ihn, Jesus, auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf. Sie erkennen ihn also nicht, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich sehr über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Ihr Herz war verhärtet. Diese kleine Erzählung nennt am Ende den Grund. Ein verhärtetes Herz. Deswegen erkennen sie Jesus nicht. Deswegen auch ein Geist, den sie erweckterweise schon haben, die gehören ja schon zu Jesus, gibt ihnen nicht das Zeugnis, das ist Jesus, der da kommt. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Sie haben ein verhärtetes Herz. In dieser Geschichte löst Jesus das Problem durch Nähe auf. Ja, gerade wie gerade mit dem Essen, Jesus löst das Problem durch Nähe auf. Indem Jesus wirklich nahe kommt, sagt er, fürchtet euch nicht, ich bin es. Durch seine Worte und seine Nähe löst er das auf, das Problem, dass der Glaube nicht so richtig funktioniert aufgrund des harten Herzens, durch Nähe und spricht zu ihnen und erkennen sie ihn und so weiter. Aber das Wichtige ist, ein verhärtetes Herz. Wie gesagt, es ist etwas, womit wir alle mehr oder weniger unterwegs sind und dass Gott aber unser Herzen weich machen möchte. Nicht nur, dass wir genießbarer sind, das ist auch durchaus ein Punkt, sondern dass wir fähiger werden, mit ihm zu leben, ihn zu hören, uns von ihm leiten zu lassen, fähiger werden, von ihm zu empfangen. Weil stell dir vor, das heißt ja auch, Jesus ist da, tut etwas Gutes. Und statt, dass sie gesegnet werden, haben sie erstmal total Angst. Und wenn sie nicht im Boot gewesen wären, was hätten sie gemacht? Sie wären wahrscheinlich weggelaufen, oder? Heißt, uns kann es immer wieder passieren, Gott ist aktiv, aber weil unser Herz verhärtet ist, geht Gottes Plan an uns voll vorbei. Weil wir Angst bekommen, was ich was für Geschichten, weil unser Herz verhärtet ist. Und für jeden, der mit Jesus losläuft, wird es etwas sein, was der Herr berührt, dass er sagt, ich möchte dein Herz verändern, ich möchte dein Herz weich machen. Nicht, dass ich dich dann besser lieben kann, das kann er auch schon vorher, bevor du dich bekehrt hast, sondern damit du lebst, dass du lebst. Er will dein Herz verändern, er möchte dein Herz weich machen, dass du lebst, dass du mehr praktisch lebst. Denn je mehr du ihn in sein Leben lassen kannst, je mehr er handeln kann, du das mitbekommst, umso mehr wird das in deinem Leben austragen. Es gibt ein wunderbares Wort, was man nie vergessen sollte, wenn man sich halbwegs selbst respektiert und liebt. Das heißt in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich fange mal bei dem Vers hinten an. Wenn du Leben spürst, nicht nur du bist nicht tot und bist noch lebendig und ja, hast noch einen Puls und so weiter, sondern ich meine jetzt Leben. Das heißt, da ist Kraft in deinem Leben, da ist Hoffnung, da ist Sinn, da ist Freude, da ist Liebe, da ist Bewegung, Kreativität, Leben, ja, Leben. Und das ist alles in deinem Herz. Es hat alles auch mit den Gefühlen zu tun, es hat, was hier abgeht. Und dieses Wort sagt, pass auf dein Herz auf, denn dort entspringt das Leben. Dort wohnt auch der Heilige Geist, wenn Gott in dich einzieht, was wir vorhin hatten. Ne? Dort ist er und bringt die Frucht hervor. Und dieses Wort sagt, pass auf dein Herz auf. Das heißt, wenn du voller Ärger bist, wenn du weißt, du bist eigentlich voll in der Lüge, bist im Zweifel, bist in Angst, in Traurigkeit oder was nicht was. Wir können uns nicht einfach schnipsen und dann ist alles wieder anders hier drin, aber kümmere dich um dein Herz. Lass dein Herz nicht einfach in Angst, in Ärger, in Hass, in Unversöhnlichkeit und all diesem ganzen Ding einfach so laufen. Nach dem Motto, ja, kann man ja nichts machen, ist ja so. Nein, ist nicht so. Jesus ist vor allen Dingen Hüter deines Herzens und will, dass du anders leben kannst. Er will nicht die ganze Welt um dich herum verändern. Das verwechseln wir manchmal. Denn da müssen andere Menschen anders sein, mein Arbeitsplatz muss anders sein, mein Ehepartner muss anders sein, meine Kinder müssen anders sein, Politik muss anders sein, was ich weiß, und dann geht's mir gut. Aber dann kannst du lange warten. Und Jesus hat auch nicht gesagt, dass er das so machen wird. Aber er hat gesagt, ich will euch Frieden geben in dieser Welt. Nicht von dieser Welt, ich will euch Frieden geben in dieser Welt. Dass er dich lehren und verändern will, dich stärken will, in dir stark sein will, dass du in dieser Welt in Frieden und lebendig leben willst, beziehungsweise, dass er sagt, ich will euch das Leben in Fülle geben. Das ist ein ganz wichtiger Perspektivenwechsel. Wir sind unheimlich viel, außen muss ich das verändern und der muss jetzt dies tun und der muss mir das vergeben oder muss das tun und was kann man, und mit das man Sturheit und Streit und passiert genau das Gegenteil. Verlust von Leben. Jesus sagt, hier drin entspringt die Quelle des Lebens. Da will ich zu dir herkommen. Jetzt wird es natürlich unheimlich interessant, was ist denn mit den Broten passiert? Und da will ich jetzt noch mal so ein paar Minuten mit dir reinschauen. Die Bibelstelle sind so 12 Verse, ne? Deswegen, wir müssen da mal kurz ein bisschen gucken, weil ich glaube, da liegt ein Megaschlüssel. Wie finden wir ein weiches Herz, was Gott uns schenken möchte? Das eine haben wir schon gesehen mit der Geschichte auf dem See, die Nähe zu Jesus zu suchen, dass Nähe geschieht. Ja? Das verändert ein Herz, passiert anderes. Aber was ist das andere, das zweite, was Jesus eigentlich meint oder die Bibel uns sagt? Denn ihr Herz war nicht verständiger geworden angesichts der Brote, sondern es war verhärtet. Heißt ja, okay, die Brote gaben die Chance. Jesus, das war die Brotvermehrung. Was ist denn da passiert? Wir schauen da mal hin. Es geht so los. Und die Apostel versammelten sich zu Jesus und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt, ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht mal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in ein Boot allein an einen öden Ort. Die Situation ist die folgende. Jesus hatte seine Jünger zum ersten Mal ausgesendet. Zum ersten Mal geht und seid jetzt mal allein unterwegs. Immer zu zweit, predigt, befreit von Krankheiten, von Mächten, hat sie ausgesendet. Und sie kommen zurück und sind begeistert, was Gott getan hat. Aber es ist so viel Trubel, wie immer, wenn Jesus da ist, da kommen viele, die wollen ihn hören und die wollen geheilt werden, was ich was, Trubel und so. Und die finden nicht mal Zeit zum Essen. Und deswegen sagt Jesus, okay, komm mit an einen anderen Ort. Er kümmert sich um seine Jünger, dass die nicht nur ausgelaugt werden, sondern Jesus gibt auch. Jesus kümmert sich. Okay, wie geht die Geschichte weiter? Das Volk spielt nicht mit der Nummer, sie gehen an einen öden Ort. Denn es geht weiter und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen sogar zuvor. Das heißt, sie wollen allein in die Öde fahren, sie kommen ihnen zuvor, die ganzen Leute sind wieder da. Und dann 34, und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als es schon spät am Tag war, traten seine Jünger zu ihm und sagen, der Ort ist öde und es ist schon spät am Tag, entlass sie, damit sie auf die umliegenden Höfe und in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus schickt die Menschen nicht weg. So viele gehen hin, zu Fuß. Und wahrscheinlich auch wissend, es kann spät werden, aber da ist Jesus. Sie suchen Jesus. Seine Jünger zu schonen, haut deswegen nicht hin. Aber Jesus hat Erbarmen mit diesen Menschen. Er sieht die Verlorenheit. Und er ist für sie da und lehrt sie. Weil das ist das Erste, was den Menschen fehlt. Wirklich Wort von Jesus, Leitung von Jesus. Und jetzt wird es interessant. Und dann geht es weiter. Jesus aber antwortet ihnen, weil die Jünger sagen, komm, schick sie weg, dass sie sich stärken, dass sie was essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sagen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Also so 200 Tageslöhne ungefähr. Er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es festgestellt hatten, sagen sie 5 Brote praktisch und 2 Fische. Und er befahl ihnen, sich alle nach Tischgemeinschaften auf dem grünen Rasen zu lagern. Und sie lagerten sich in Gruppen, zu je 100 und je 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische und blickte auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie ihnen vorlegten. Und die 2 Fische teilte er unter alle. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf an Brocken 12 Handkörbe voll und von den Fischen. Und diejenigen, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Jesus löst das Problem. Jesus löst das Problem. Ganz komisch, oder? Er sagt ihnen, okay, gebt ihr ihn zu essen? Hallo, Jesus, wie sollen wir das tun? Dann kommt Jesus mit der nächsten Verwunderung, na, dann guckt mal nach, ob ihr nicht doch was habt. Aber sie kennen ihn, Jesus, schon ein Stück, okay, sind wir mal gehorsam. Dann wird er schon sehen, was für ein Unsinn das ist, ungefähr. 5 Brote, 2 Fische. Guckst du her? Und dann legt Jesus los. Gut, dass sie es getan haben, was er gesagt hat. Gut, dass sie geglaubt haben bei dem, was Jesus gesagt hat. Und dann vermehrt Jesus das. Und dass man in der Auslegung nicht denkt, ah, die haben jetzt alle so ein Mini-Brotkrumen gekriegt und so ein Mini-Fitzel Fleisch und hat sie trotzdem gesättigt, steht da eben auch in der Erzählung noch, nein. Die haben aufgesammelt und haben Handkörbe voll übergehabt. Das heißt, mehr als sie am Anfang hatten, hatten sie dann noch über. Gott hat vermehrt. Jesus hat gemehrt, hat vermehrt. Was sagt uns das jetzt? Was sagt uns das jetzt? Das ist ja die Geschichte, wo es später heißt, sie waren angesichts der Brote nicht verständiger geworden. Was hat Jesus getan? Er hat sie herausgefordert an einer Stelle, wo sie über ihre Möglichkeiten, über ihre Meinung, wie denn alles läuft, hinausgehen mussten. Er hat sie in eine Situation gebracht, wo sie über ihren Zirkel, das ist mein Bereich, auch über ihre Komfortzone, herausgehen mussten. Das ist das Erste. Und das Zweite, hat er ihnen etwas gegeben, was dann auch keinen Sinn macht. Jetzt kramen wir hier mal 5 Brote und 2 Fische zusammen. Aber sie waren gehorsam. Er hat sie auf einen Weg geführt, den sie niemals gewählt hätten. Weil sie, vielleicht auch wenn sie ein bisschen Glauben dabei haben, wären sie niemals auf den Trichter gekommen, dass das so ist. Und das ist die Öffnung. Das ist die Öffnung. Und bevor ich das nochmal zuspitze, gehe ich nochmal ein Stück zurück. Weil die Bibel hat ja auch immer wieder rote Linien. Immer gut, wenn man ein bisschen in den Kontext guckt. Denn wo kommt die Geschichte denn her? Die Geschichte geht ja los, sie kamen zurück aus der Aussendung. Und guckt mal, wie Gott sie ausgesendet hat. Und plötzlich schließt sich der Kreis. Da heißt es, und er ruft die 12 herbei und er fing an, sie zu 2 und zu 2 auszusenden, gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nahmen als nur einen Stab. Kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden und zieht nicht 2 Unterkleider an. Nach Motto, geh auf die Reise, aber pack dir nichts ein. Du hast einen langen Weg, aber pack dir kein Proviant ein. In anderen Worten auch, traue dich die Schwachheit. Ich gebe dir einen Auftrag und traue dich die Schwachheit. Weil die Sachen wären ja da gewesen. Das ist keine Mangelentscheidung. Das Schlüsselwort heißt Schwachheit. Wie gehen wir mit Schwachheit um? Wie sehen wir unsere Schwachheit? Wir fühlen uns natürlich immer besser in Stärke, in Sicherheit. Aber wo kommt denn die her? So und so läuft der Laden. Das und das kann ich. Das und das habe ich. Und das erwarte ich. Ist okay. Aber das ist nicht immer die Lösung. Und Jesus macht was anderes. Er bringt sie sogar dahin, aus dieser Stärke und Sicherheit auszutreten. Nehmt nichts mit. Nehmt nichts mit. Aber damit sagt er nicht, leidet, hungert und dann seid ihr eben, sondern es wird werden. Die Frage, lassen wir uns, weil das Gegenstück dazu ist, glauben. Lasse ich mich aufs Glauben an Jesus ein? Oder kann Gott mit mir nur die Wege gehen, die ich mir im Großen und Ganzen vorstellen kann und dann bete ich, bitte segne mich. Ist auch schon gut, weil mit Jesus zusammen ist schon mal echt gut. Aber wenn man gewisse Wege mit Gott gehen will, wenn man vielleicht auch was überwinden will, dann muss das Instrumentarium, wie man es macht, vielleicht erhöht werden. Und Gott, ich möchte es erhöhen, der uns zu Glauben ruft. Hier die Jünger, uns auch. Aber nochmal, das Schlüsselwort ist Schwachheit. Wie sehe ich Schwachheit? Es ist oft ganz das, wovon wir weglaufen. Oh, nicht schwach. Oh, Fehler. Wenn es irgendwo schwach ist, Fehler. Wenn etwas nicht funktioniert, Fehler. Oder vielleicht Schuld auch noch und so. Es ist manchmal so, aber nicht immer. Und wenn Gott uns größere Wege führen will, und hier ist das Thema wichtig, Schwachheit anders anzugucken, differenzierter, ich möchte sagen biblisch anzuschauen, Und was passiert in der Schwachheit? Du hast eine ganz andere Chance, auch Gott zu erleben, weil du Gott brauchst. Weil du Gott brauchst. Ganz kurzer Gedanke, deswegen passieren so viele Dinge in der Bibel, massiv auch in der Wüste. Da ist nämlich auch ganz viel nicht. Und Gott ist, dass man Gott umso mehr braucht. Deswegen sind Wüsten, auch wenn wir das in unserem Leben manchmal erleben, eine Wüste, weil die Aufmerksamkeit für Gott und zu checken, jetzt brauche ich Gott, größer ist, dass wir nicht dauernd an Gott vorbeigehen. Okay, heißt nochmal, diese Schwachheit, diese Lektion und aus dieser Lektion kommen die Jünger jetzt in die Brotvermehrung. Schwachheit, er hat versorgt, jetzt passiert die Brotvermehrung. Sozusagen Versorgung im Kleinen, jetzt Tausende Versorgung von Gott. Und das scheint an den Jüngern ziemlich vorbeigegangen zu sein. Wir waren schwach, als er uns ausgesendet hat, aber er hat uns versorgt. Wir haben hier ein Problem, tausende Leute zu versorgen. Gott schafft es trotzdem wunderbar und großartig. Aber irgendwie haben wir das in unser Herz, aber auch in unseren Kopf nicht dran gelassen. Zum Teil ist es auch wichtig, dass der Kopf sich verändert, unser Denken sich verändert. Unsere Bahn, unsere Rechnung, unsere Meinung. Gott möchte uns ganz verändern. Ich habe das hier mal in einem Art Fazit zum Schluss dieser Predigt nochmal so gesammelt. Ein verhärtetes Herz, das weich wird und dann anders Gott verstehen und glauben kann. Oft ist das ja auch eine Sehnsucht. Ich möchte Gott eigentlich mehr verstehen, mehr mit ihm erleben, näher sein. Aber das passiert zum Teil auch wirklich durch ganz konkrete Wege. Das Erste, was wir aus dieser Geschichte, jetzt aus diesen Dingen lernen, Jesus hat sie gesendet und war mit ihnen, dass wir uns überhaupt senden lassen. Wir müssen aufpassen, wichtig sich zu setzen, brauchen auch Ruhe und so weiter. Wir müssen auch wirklich schauen, wir haben Beine mit Gelenken. Ja? Wir sind nicht zum Sitzen geboren. Wir können auch sitzen, es ist auch wichtig, dass wir sitzen, aber sind für einen gemacht, dass wir laufen können und dass wir mit Jesus laufen. Das Zweite ist vielleicht das Herausforderndste und das vielleicht ganz neu zu realisieren, weil es einem vielleicht erstmal wie unlogisch vorkommt. Hä? Jesus soll mich doch segnen, soll mich trösten und heilen und stärken und helfen und so weiter. Amen, ja. Das tut er auch ganz viel, aber zum Teil ist dafür auch wichtig, dass er uns verändern kann und dass wir uns Schwachheit trauen und dann erleben, dass er sich darin verherrlicht. Wie zum Beispiel jetzt mit den Broten, wo er sich verherrlicht hat und anderen Sachen. Dass wir bereit sind, Schwachheit auszuhalten und sie nicht durch Vernunft, das habe ich gesichert und so weiter und am liebsten auch mal Rückzug und oh, das geht gar nicht und so, sondern es verstehen. Und dann wird sich Gott darin verherrlichen. Das ist auch immer das, wenn wir Zeugnisse hören. In der Regel ist es, dass eine Schwachheit da war, eine Not, aber Gott hat geantwortet, ist hineingekommen. Und das macht die Musik. Das spricht, das leuchtet, das verherrlicht ihn. Das Dritte, Jesu tun, anschauen und essen. Das Wort Essen ist immer wieder vorgekommen. Und auch im Neuen Testament, hörst du mal, Jesu, und er aß mit ihm. Wegen der Nähe, der Verbindung, verändert unsere Herzen die Nähe, aber es verinnerlicht eben auch. Ich kenne auch das Wort geistliche Speise. Dass wir geistliche Speise aufnehmen, verinnerlichen und dass sie uns dann verändert. Was hat Jesus getan? Was hat Jesus vielleicht auch vor 3 oder 10 Jahren in deinem Leben getan? Was aber immer noch die Wahrheit ist, dass er in deinem Leben wirkt. Weil er zu dir steht, weil er dich liebt, weil er dich nicht aufgibt, sondern mit dir ist. Dass wir das erinnern und dann auch, viertens, das behalten und das erinnern. Es ist immer noch sein Wort, sein Wirken, seine Gnade, die in deinem Leben passiert ist. Erinnere dich daran, lass es neu auf dich wirken, dass er unsere Herzen verändern kann. Und ganz zum Schluss nochmal, das Gegenteil ist ich mit mir selber. Ich denke, ich habe, ich mit mir, ich mache es selber. Endlich bin ich erwachsen, endlich, jetzt brauche ich keinen mehr und so. Menschlich alles verständlich, aber mit Gott ein ganz, ganz schlechter Rat. Das macht uns schwach geistlich. Das macht unsere Herzen auch hart. Ich mich mir selber. Und das muss ich haben und das will ich nicht und ich will so. Sondern das, was uns das Neue Testament entgegenruft, lass Gott machen. Beuge dich vor ihm, vertraue ihm, nimm von ihm an, lass dein Leben von ihm bestimmen und es wird dich gerade in Freiheit, gerade in Fülle, gerade auch in einer Form der Freiheit und Selbstbestimmung führen. Er hat das Leben. Er weiß, wie seine Schöpfung funktioniert. Vertraue dem Schöpfer, vertraue dem, der Freiheit erfunden und das Leben erfunden hat. Vier interessante Punkte, bestimmt Gedanke, die mitzunehmen und zur Vision Gottes. Gott hat eine Vision, hat alles getan. Der Sohn selber ist gekommen und nicht nur über die Erde gegangen, sondern ist ans Kreuz gegangen, in den Tod gegangen, auferstanden. Und er wirkt durch seinen Geist heute immer noch genauso wie damals, wie wir das im Neuen Testament lesen. Er hat ein brennendes Herz, das zu uns kommt, das nach uns ruft. Aber wir sind gefragt. Deswegen heute der Titel dieser Predigt gewesen: Was macht's mit dir? Gottes Vision und du. Wie reagierst du auf diesen Ruf? Lasst uns ihm folgen, in seinem Wort bleiben und so wahrhaftig seine Jünger sein. So hat es Jesus gesagt. Wenn ihr mein Wort hört, mein Wort tut, werdet ihr wahrhaftig seine Jünger sein. Möge Gott uns helfen, dass wir so sein Wort aufnehmen und tun. Amen. Wir singen wieder.